Sie mussten sich mehrere Meter tief abseilen. Niemans hing mit dem Abseilachter an einem doppelten Seil. Zur Sicherung diente ein Prosigknoten. Um sich hinabzulassen, musste er mit einer Hand den Knoten nach unten schieben, während er mit der anderen das lose Seil führte. Sobald er losließ, blockierte der Prosigknoten und er baumelte in seinem Sitzgurt. Er achtete auf Fannys Kommandos, die ihn einige Meter unterhalb anwies, wann er sich wieder ein Stück herunterlassen konnte. Den Himmel konnten sie bald nicht mehr sehen. Sie passierten die vorgeschobenen Ränder und drangen ins Innere der Gletscherspalte vor. Verstohlen bewunderte Niemans die dunklen, durchscheinenden Wände, von denen ein inneres Strahlen ausging. Schließlich setzte Fanny den Fuß auf eine Art Laufsteg, der beinahe horizontal die Wand entlang führte. Und kurz nach ihr erreichte auch Niemans diese natürliche Stufe. Die beiden Wände der Gletscherspalte waren wieder zusammengerückt und nur noch ein paar Meter voneinander entfernt. »Kommen Sie näher«, befahl sie. Niemans gehorchte, und Fanny hantierte an der Lampe auf seinem Schutzhelm, und sofort flammte ein intensives Licht auf. Der Reflektor auf ihrem Helm warf ihm wieder sein eigenes Spiegelbild zurück, überstrahlt von der Acetylenflamme, die ein grelles Licht verbreitete. Tastend zündete Fanny ihre eigene Lampe an. »Wenn ihr Mörder in dieser Spalte war, dann kam er hier vorbei. Wir sind jetzt so tief, wie Sie wollen. 30 Meter unter der Kuppe. Hier finden Sie den kristallisierten Schnee aus den 60er Jahren und früher.« Fanny trieb mit ein paar Hammerschlägen eine Rohrschraube in die Wand und drehte sie mit energischen Bewegungen fest. Niemans staunte über die Kraft dieser Frau. Er kannte nur wenige Männer, die zu vergleichbaren Leistungen fähig waren. Aneinandergeseilt machten sie sich wieder auf den Weg, doch diesmal in waagerechter Richtung, entlang der schimmernden Röhre, direkt über dem Abgrund. Im Licht der Lampen warfen ihre Körper Schatten auf die gegenüberliegende Wand. Alle 20 Meter brachte Fanny eine neue Sicherung an, schlug eine weitere Schraube ins Eis und hängte das Seil ein. 400 Meter brachten sie auf diese Weise hinter sich, doch keine Spur, keine Markierung deutete darauf hin, dass der Mörder vor ihnen hier gewesen war. Bald hatte Niemans das Gefühl, dass die Wände vor seinen Augen zu wanken begannen. Auch hörte er immer wieder ein leises Klirren. Alles wurde hallend, phosphorizierend, unsicher. Beklemmung schnürte ihm die Kehle zu. Vielleicht hatte er Halluzinationen. Ein Zittern erfasste ihn. Die Kälte, die ihm bis in die Knochen gedrungen war, schüttelte ihn stoßweise. Seine Augen tränten, während er Fanny einzuholen versuchte. Und er fürchtete, auf einmal zu fallen, weil seine Beine ihn nicht länger trugen. Die blauen Wände wogten auf und nieder und strahlten immer heller im Licht seiner Lampe. Aus allen Richtungen hallte das Echo leiser, lachender Stimmen. Gleich würde er abstürzen, ins Leere, in seinen eigenen Wahnsinn. Halb erstickt stieß er hervor: »Fanny!« Sie drehte sich um und Niemans begriff, dass er nicht fantasierte. Ihr Gesicht war nicht mehr von den Kontrasten der Lampe strukturiert, sondern leuchtete von einem hellen Licht. Niemans warf einen Blick rings um sich und sah, dass die Wände in einem farbigen Feuerwerk explodierten und dass an manchen Stellen das Wasser in senkrechten Bächen in die Tiefe stürzte. Nein, er halluzinierte nicht. Im Gegenteil, er hatte ein Phänomen wahrgenommen, auf das Fanny, die zu sehr mit der Fixierung des Seils beschäftigt war, nicht geachtet hatte. Am Himmel über ihnen hatte der Sturm die Wolken vertrieben, und es war die Sonne, die dieses helle, diffuse Licht tief in den Gletscher eindringen ließ. Daher auch das Knacken und Knistern im Eis, das ihn an Gelächter erinnerte. Die Temperatur stieg. Der Schmelzprozess hatte eingesetzt. »Scheiße«, keuchte Fanny, die ebenfalls begriffen hatte. Sofort eilte sie ein paar Schritte zurück und prüfte die Eisschraube, die sie zuletzt eingedreht hatte und deren Gewinde bereits sichtbar war. Ihre Seilschaft würde zwangsläufig abstürzen in die Tiefe der Gletscherspalte. »Gehen Sie zur Seite«, befahl Fanny. Niemans trat einen Schritt zurück. Sein Fuß glitt aus, er zuckte zurück und riss heftig am Seil, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Er spürte und hörte alles gleichzeitig. Den Haken, der aus der Wand brach, die Steigeisen, die über das Eis scharrten, Fannys Faust, die ihn in letzter Sekunde am Kragen packte und gegen die Wand drückte. Eiswasser spritzte ihm ins Gesicht und Fanny flüsterte ihm ins Ohr: »Rühren Sie sich nicht von der Stelle!« Niemans erstarrte. Fanny drückte sich an ihm vorbei. Rasch schlug sie zwei neue Haken ins Eis und befestigte sein Sicherungsseil. Während sie diese Handgriffe verrichtete, war aus dem Plätschern ein Heulen und Tosen geworden. An den Wänden flossen Bäche herab, Eisbrocken stürzten in die Tiefe. Mirmans schloss die Augen und war darauf gefasst, von diesem Spiegelpalast verschlungen zu werden. Fannys Aufschrei holte ihn in die Wirklichkeit zurück. Er sah, wie sie sich ins Seil stemmte, als strebte sie von der Wand fort. Mit gewaltiger Anstrengung kämpfte er sich voran. Erneut rutschte er aus und hing im Gurt. Und als er wieder festen Halt unter den Füßen spürte, durchquerte er einen Sturzbach, um zu ihr zu gelangen. Warum wich sie vor der Wand zurück, dem einzigen halbwegs sicheren Halt über dem Abgrund? Fanny zeigte mit dem Finger aufs Eis. »Da, schauen Sie!« Mirmans traute seinen Augen nicht. An der durchscheinenden Mauer, einem regelrechten Spiegel aus bewegtem Wasser, war die Silhouette einer im Eis gefangenen, menschlichen Gestalt aufgetaucht. In Fötalposition, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen. Ein von Wunden übersäter Körper, verzerrt durch die Wasserschleier, die über dieses Bild drangen. Trotz seiner Betäubung, trotz der Kälte, die sie bald beide umbringen würde, begriff der Kommissar, dass er hier nur das Abbild der Wahrheit erblickte. Er sicherte sein Gleichgewicht auf dem Sims und drehte sich um die eigene Achse, bis er die Wand genau gegenüber sehen konnte. »Nein«, murmelte er, »dort«. Er konnte den Blick nicht von der gegenüberliegenden Wand losreißen. Dort steckte die leibhaftige Leiche fest, deren blutige Umrisse sich mit ihrem Spiegelbild deckten.